Zu ihm sagen nicht nur die Hunde wow. Seit 25 Jahren befindet er sich auf tierisch-menschlicher Mission. Er beobachtet Hündchen und Herrchen und liefert hilfreiche Tipps zur gegenseitigen Verständigung. Ein Mann für alle Fälle. Also, wer mehr solche Wortspiele möchte, muss sich nur die Beschreibung seines aktuellen Programms auf seiner Website durchlesen. Ich freue mich wie ein junger Hund auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Martin Rütter.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Ja, so ist er brav. Ruhig mal mit der Lobhudelei starten. Sehr gut.
Schon ein Leckerchen verdient, oder?
Auf jeden Fall.
Wollen wir gleich mit einer kleinen Blitzfragerunde zum Aufwärmen starten?
Sehr gern.
Gib mir fünf. Fünf Fragen an Martin Rütter. Meine Freunde nennen mich.
Helmut.
Tatsache oder?
Nee, das ist so. Helmut.
Okay.
Das habe ich noch nie erzählt. Diese Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen unangenehm. Aber das ist aus meiner Kindheit. Da war Helmut Kohl noch Kanzler. Mhm. Und ich habe mich immer über den so aufgeregt und fand den als Jugendlicher, ich fand, wenn der den Bildschirm betrat, war für mich schon alles zu spät. Und als Stichelei haben dann meine besten Kumpels immer gesagt, naja, der ist ja halt sehr ähnlich in seiner Art, was überhaupt nicht stimmt. Und ab da hatte ich halt den Spitznamen Helmut weg.
Okay, exklusiv quasi jetzt im Haha-Lustig-Podcast verraten.
Noch nie drüber gesprochen, hat mich auch noch nie jemand gefragt.
Alles klar, Helmut, Martin, mach mal weiter.
Ja, ja.
Darüber kann ich mich am meisten aufregen.
Nach wie vor über wirklich ganz schlimme, räudige Verhältnisse im Tierschutz. Es ist wirklich absurd. Ihr seid ja in Österreich, muss man sagen, viel weiter als wir in Deutschland. Deutschland ist beim Thema Tierschutz ein Entwicklungsland. Und ich finde das wirklich teilweise beschämend, wie schlecht Politik darauf reagiert.
Aber redest du da quasi schon seit langem gegen eine Wand, oder? Oder hast du das Gefühl, da tut sich was?
Also gesellschaftlich tut sich was. Also es findet ja ein Umdenken statt. Also es fängt so mit an, dass wir inzwischen in jedem Supermarkt vegane Regale haben. Also dass viele Fleischersatzprodukte inzwischen etabliert sind. Also dass die Leute sehr wohl über Tierwohl nachdenken. Aber politisch ändert sich da gar nichts. Ich habe aber jetzt große Hoffnung, weil das erste Mal jetzt gibt es im Deutschen Bundestag eine Tierschutzbeauftragte, das ist die Frau Dr. Kari, selber Tierärztin, hat sehr breite Schultern und ist sehr bereit, sich für den Tierschutz stark zu machen. Ich treffe die zeitnah jetzt und freue mich extrem über den Austausch, weil man eigentlich viel bewirken könnte ohne großen Aufwand.
Alles klar, vielleicht kommen wir zum Tierschutz später nochmal. Ich mache kurz die Blitzfragerunde weiter. Das freut mich am meisten.
Das freut mich am meisten. Boah, was freut mich jetzt so grundlegend oder worüber ich mich jetzt zuletzt besonders gefreut habe?
Das ist Auslegungssache. Kannst du was überlegen?
Also wenn es allgemein ist, dann freue ich mich inzwischen über die vielen Zuschriften von Kindern. Also wahnsinnig viele Kinder schreiben mir, die dann so engagiert sind. Also jetzt kürzlich hat mir ein Mädchen geschrieben, dass sie 1,34 Euro an einen Tierschutzverein gespendet hat, den ich empfohlen habe. Und da habe ich echt geheult. Also habe ich mich wirklich echt gefreut und habe aber die Familie dann als Dankeschön eingeladen, weil ich das so süß fand.
Sehr schön. Meine Lieblingshunderasse?
Habe ich tatsächlich nicht. Ich bin wirklich überhaupt nicht so rassenaffin. Ich habe ein bisschen eine Schwäche für den Australian Cattle Dog, aber ich wäre nicht in der Lage, einen solchen zu halten.
Was macht den so besonders, beziehungsweise die Haltung so schwer?
Naja, das sind sehr harte Hunde, die sind so arbeitspassioniert wie Border Collies, sind aber zehnmal so schroff, sind sehr eigenständig. Ich war ja eine Zeit in Australien und habe da auf einer Farm Cattle Dogs kennengelernt, habe die bei der Arbeit erlebt, sehr beeindruckend, aber ich hätte niemals die Zeit und die Wucht, so einen Hund zu halten.
Das Peinlichste, das mir je passiert ist?
Ja, das Unangenehmste, was mir je passiert ist, ist, dass mir in der Sauna, übrigens in Österreich, in Schladming, saß ich in der Sauna und ich werde ja immer überall gefragt. Ich habe mal eine kurze Frage. Und wenn du da nackt in der Sauna sitzt und dir tippt eine junge Frau auf die Schulter und sagt, ich habe mal eine kurze Frage und will dir deine Hundegeschichte erzählen, dann ist das wirklich unangenehm.
Okay, das passiert aber generell sehr oft im Alltag, oder? Dass dich Leute ansprechen und direkt deine Expertise haben möchten.
Ja, genau. Die Reihenfolge ist immer, warte mal eben kurz und dann blättern die im Handy und zeigen mir den Hund und wollen dann gerne hören, das ist der schönste, den ich je gesehen habe. Das sage ich auch dann immer brav, wobei die an meinem Schmunzeln erkennen, dass ich es nicht ernst meine. Und dann kommt ein Foto für die Tante und dann kommt die Frage.
Okay, warte, ich zeig dir kurz mal meinen Hund.
Ach, jetzt bitte.
Also, da, schau, siehst du?
Ah, weißt du, warum mir da jetzt das Herz aufgeht? Ja. Also, er zeigt mir seinen Dalmatiner, ne?
Ja.
Und warum ich das jetzt gerade gut finde, der Dalmatiner neigt ja dazu Taubheit. Also, exorbitant viele Dalmatiner sind taub im Vergleich zu anderen Rassen. Und das weiß man heute wissenschaftlich, mit der Schwarz-Weiß-Färbung zu tun. Das heißt, je weißer der Hund ist, je größer die Wahrscheinlichkeit auf Taubheit. Mhm. Und heute weiß man, dass beim Dalmatiner und bei allen Hunderassen, je weniger Weißanteil am Ohr ist, je weniger, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht taub werden. Mhm. Also eigentlich müsste man den Dalmatiner komplett schwarze Ohren anzüchten. Mhm. Und dein Hund hat einen relativ hohen Schwarzanteil an den Ohren.
Ja, der ist sehr, sehr dunkel, ja.
Genau, und das ist aber züchtungstechnisch nicht gefragt. Der Zuchtverband findet das nicht schön.
Genau.
Was ja total absurd ist, dass man sagt, wir wissen wissenschaftlich, dass wir Hunde taub machen, wenn wir sie komplett weiß züchten. Aber schön finden wir es halt, also machen wir es. Das ist natürlich total abartig.
Aber gibt es da irgendwie eine Gegenbewegung dazu? Also geht man davon weg, von dieser Überzüchtung?
Nein. Also die Qualzuchten sind nach wie vor noch weit verbreitet. Da kann ich mal Professor Achim Gruber empfehlen, der zwei tolle Bücher darüber geschrieben hat, die aber nicht so verkompliziert wissenschaftlich sind. Die kannst du als normaler Hundehalter einfach mal so weglesen. Hat also zwei sehr gute Bücher darüber geschrieben. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Trend weggeht. Also ich habe das Gefühl, dass zwar eine Bewegung da ist und dass gegen Qualzuchten viel gemacht wird, aber das Buch von Achim Gruber, jetzt das letzte, heißt Geschundene Gefährten. Und da geht es wirklich darum, dass wir eigentlich Tiere lieben, aber sie krank züchten. Und das ist absurd.
Und da passiert eigentlich zu wenig in diese Richtung.
Ja, weil, also ich sag dir mal ein extremes Beispiel. Der Dobermann, etwa 45% der Dobermänner haben eine angeborene Herzerkrankung, die dazu führt, dass der Hund im Alter zwischen 3 und 5 stirbt. So, das ist wissenschaftlich belegt. Habe ich eine Reportage darüber gemacht, gibt es große angelegte Studien, es ist völlig klar. So, es ist eine vererbbare Erkrankung. Der Zuchtverband sagt aber, ja, wir checken die Hunde mit einem Jahr, da sind die kerngesund. Diese Krankheit ist aber erst im 3. Lebensjahr nachweisbar. Das heißt, der Zuchtverband sagt einfach, die Studie stimmt nicht. Mhm. Das ist denen scheißegal. Und überleg mal, etwa die Hälfte der Dobermänner sterben daran. Und sterben heißt an Herzversagen, mit anderen Worten, die ersticken. Ein wirklich schlimmer Tod. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, die sagen, ich war mit meinem Dobermann spazieren, habe einen Ball geworfen und dann ist er einfach stehen geblieben und hat geröchelt und ist gestorben. Das ist nicht schön. Mhm. Und Zuchtverband sagt einfach, ja, das sehen wir aber so nicht. Und das ist doch wirklich absurd.
Das stimmt. So, versuchen wir irgendwie jetzt den Bogen zu spannen zum Humor. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du dein Fachwissen bzw. deinen Job als Tierpsychologe, als Hundetrainer, wie kam da der Humoraspekt dazu?
Naja, ich war halt selber ein sehr, sehr schlechter Schüler. Also ich bin zweimal sitzen geblieben und musste viermal die Schule verlassen. Und ich war aber nicht so ein Schüler, der auf Krawall war. Also meine ehemaligen Lehrer sagen nicht, boah, der war so ein aggressiver Schüler oder so, sondern ich habe einfach nur den ganzen Tag Quatsch im Kopf gehabt. Ich fand Schule langweilig und mich hat es wirklich wahnsinnig gelangweilt. Ich war aber gerne da, weil es mit den Kumpels Spaß machte und so. Und für mich war eigentlich immer klar, dass Wissensvermittlung über Humor viel besser funktioniert. Mhm. Also wenn ich eine lustige Geschichte erzähle, die mit einer Pointe endet und ein schönes Bild in deinem Kopf entsteht, hast du das, was als Wissen hinten dran steht, eigentlich viel präsenter, als wenn das so bierernst erzählt wird. Oder über Musik funktioniert das ja auch. Also meine Kinder haben das einmal eins über Singen gelernt und über Songs, die es darüber gibt. Und das Gehirn funktioniert über Bilder eben viel, viel besser als über Fakten.
Und jetzt war die Idee, dass du quasi Hundewissen, Hundetraining und so weiter, die Hundehaltung, dass du das Wissen komödiantisch weitergibst, weil es so bei den Menschen besser hängen bleibt, oder?
Ja, und weil ich vom Typ so bin, ne? Also ich halte ja auch Vorträge an Universitäten für Tierärzte und Verhaltensbiologen und so weiter. Und da geht es natürlich viel mehr in die Tiefe, aber trotzdem ist da 2 Stunden Gegröle im Hörsaal. Weil das irgendwie, ich habe halt viel Quatsch im Kopf und die Beispiele sind halt einfach, plumpsen dann manchmal so raus und es macht ja auch mir viel mehr Spaß dann.
Jetzt ist es ja vor allem wichtig, dass nicht nur der Hund trainiert wird, sondern auch der Mensch trainiert wird. Das ist ja wahrscheinlich für dich als Hundetrainer die größere Herausforderung, weil wahrscheinlich der Hund viel eher mitmacht. oder?
Ja, total. Also eigentlich ist der Begriff Hundetrainer ja schon irreführend, weil im Prinzip, du kannst ja nicht einen Hund bei mir abgeben und ich gebe den repariert wieder zurück, sondern es geht immer darum. Und deshalb musst du auch als guter Hundetrainer echt Lust auf Menschen haben. Also wenn du sagst, oh, die Leute nerven, kannst du diesen Beruf nicht machen. Ich muss die ja versuchen zu begeistern und mit denen irgendwie Spaß zu haben. Und die müssen ja Dinge ändern im Zweifel. Und auch das macht ein Mensch, also seine Gewohnheiten ablegen, macht der nicht über Druck, sondern über, ach, ich verstehe das und ich habe Spaß daran. Also, und genau deshalb sind auch die Unterrichtsstunden bei mir immer mit dem Augenzwinkern, immer.
Aber gibt es so also Geschichten, wo du sagst, sorry, das wird nichts, such dir wen anders?
Absolut, absolut. Also natürlich, also es ist völlig klar, dass mich auch nicht alle gut finden und dass es auch Leute gibt, die sagen, ich kann das nicht ab, was der da redet oder ich halte den nicht für kompetent oder ich... Ja, nee, das ist Quatsch. Sondern eher, ich mag den als Typen nicht oder so. Und es gibt auch Kunden, wo ich auch wirklich nach einer Stunde sage, hier geht's bei uns nicht weiter. Mhm. Funktioniert nicht.
Blöde Frage, aber haben Hunde Humor?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Hunde machen Quatsch. Hunde veräppeln sich auch gegenseitig. Also stellen sich Fallen, machen Tricks. Hunde können lügen. Hunde können täuschen. Und all das gehört auch zu Humor.
Und können auch bewusst lustig sein, oder?
Ja, total. Und die wissen ja auch genau, also wenn ich hatte in Wien mal jemanden, der hat gesagt, ja immer, der macht so den Kaschball. Und das ist auch so. Also der Hund weiß, wenn er da den Kaschball gibt, dann ist es, hat es eine Resonanz und versucht übertriebene Gesten zu zeigen und sich übertrieben darzustellen und es wirklich selber also auch gut zu finden, was er da macht.
Jetzt bist du ja langjähriger Hundetrainer und hast aber auch Kinder. Hast du da Parallelen gezogen vom Hundetraining zur Kindererziehung?
Ja, voll. Also voll. Also das kann ich wirklich sagen, dass meine Erfahrung mit Hunden mir extrem geholfen hat im Umgang mit meinen Kindern. Also meine jüngste Tochter, die ist 16, die hat mal mit 12 zu mir gesagt, Papa, was wirklich der Unterschied zu dir, zu allen Eltern auf dieser Welt ist, du regst dich eigentlich über nichts auf. Mhm. Und ich habe wirklich durch das Hundetraining echt gelernt, dass wenn gerade die Balken sich biegen, dass es nichts bringt, sich auch noch aufzuregen. Also ich habe ja in der Hochphase, habe ich ja 3 pubertierende Parallele im Haus gehabt. Und das ist nicht immer nur witzig. Aber ich weiß, wenn so eine 13-Jährige wütend wird, die Tür knallt und sich, du Arschloch, in den Bart murmelt, weiß ich genau, wenn ich jetzt hinterhergehe und das dann mit der bespreche, gibt es keinen Sieger. Das ist völlig klar, das geht in die Hose. Also habe ich gelernt, an der Stelle, auch wenn es mich vielleicht verletzt oder aufregt in dem Moment, mal auszuhalten und dann in einer Stunde später zu sagen, hör mal, geht so nicht und es fühlt sich nicht schön an für mich. Also dieses vom Hundetraining auch mal aushalten, mal ignorant sein, aber auch zu loben, auch Sachen wirklich gut zu finden. Also ich finde, dass gerade Pubertierende viel zu wenig gelobt werden. Die sind dann nur noch nervig für die Eltern. Aber es ist ja ein biologisch guter Prozess, diese Abnabelung. Und das glaube ich schon, dass mir da das Hundetraining sehr geholfen hat.
Nur nicht mit Leckerlis konditionieren, oder?
Ja, mit Leckerli nicht. Aber auch da sage ich dir ein Beispiel. Ich erlebe das ganz oft, dass die Leute sehr genervt sind, wenn kleine Kinder irgendwie dazwischen quatschen. Also die sitzen dann im Restaurant, da sitzt ein 4-Jähriger, der andauernd sagt, Mama, Mama. Und die erwarten, dass ein 4-Jähriger da Ruhe gibt. Wie soll das denn gehen? Es stinkt langweilig für den. Und deshalb habe ich zum Beispiel immer so Deals mit meinen Kindern gehabt. Also ich habe den Marvin, den Ältesten, den habe ich oft bei Hausbesuchen dabei gehabt. Und dann war immer der Deal, pass auf, das geht jetzt hier 50 Minuten, wir gehen da rein. Da kannst du wirklich nicht dazwischen quatschen. Klar darfst du reden, aber du darfst jetzt nicht stören. Aber danach gehen wir aufs Trampolin und danach machen wir das und das. Und das war immer ein fairer Deal und das war immer gut umsetzbar.
Das heißt, es muss sich dann auch irgendwie lohnen.
Ja, es muss sich lohnen, ist ja genau das, was auch im Hundetraining so ist. Die Leute sagen mir, ja, mein Hund kommt nicht, wenn ich den rufe. Und dann frage ich die, ja, warum soll er denn kommen? Ja, weil ich das will. Ja, aber warum soll er aus Hundesicht kommen? Was ist denn jetzt der Vorteil für deinen Hund, wenn er zu dir kommt? Da spielt er gerade mit 3 Hunden, hat Spaß wie doof. Du rufst den, dann wird er angeleint und der geht nach Hause. Er hat doch keinen Vorteil dadurch. Also versuch dich im Hundetraining immer in den Hund hinein zu versetzen, so dass du gucken kannst, was braucht der zum Glücklichsein und das erfüllen wir dann im Training auch. Und wenn man das einmal hat, einmal sozusagen die Perspektive des Hundes einnimmt, dann ist Hundetraining ziemlich einfach.
Kommen eigentlich auch viele in dein Programm, die gar keinen Hund haben?
Ja, inzwischen jeder 5. Also 20% der Leute, die kommen, haben keinen Hund.
Fragst du das beim Einlass ab? Oder?
Ja, das frage ich tatsächlich ziemlich oft. Aber wir können das auch an, wir machen manchmal auch so Online-Befragungen mit denen und schreiben die an und wollen wissen, wie alt sind eure Hunde, wie viele Hunde habt ihr und so weiter, weil das ja für uns total interessant ist. Und weil ich auch ein Programm dementsprechend ja gestalten kann. Also wenn ich weiß, heute ist ein totaler Trend zur Mehrhundehaltung, das ist so. Also seit 15 Jahren haben etwa 30% der Leute in Deutschland, die einen Hund haben, haben noch mindestens einen zweiten dazu. Also weiß ich, das ist ein relevantes Thema. Habe dann also dann infolgedessen auch ein Buch über Mehrhundehaltung geschrieben, weil die Leute, weil die Informationen haben wollen. Aber die 20%, die keinen Hund haben und zur Show kommen, die teilen sich in zwei Gruppen. Die einen sind so im Schlepptau anderer Hundehalter. Das ist dann die Schwiegermutter, die auch mal auf den Hund aufpassen muss oder der Nachbar oder Freunde. Und die andere Gruppe sind Leute, die haben keinen Hund und die wollen auch keinen Hund. Die haben aber total verstanden, dass das, was ich da erzähle, voll auf Beziehungen zu übertragen ist. Alles, was ich erzähle auf der Bühne, ist auf eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau oder Mann und Frau zu übertragen, auf Kindererziehung, auf Firmen. Also wie geht Mitarbeiterführung, wie geht Kommunikation? Und deshalb kommen die und wissen, das ist ein lustiger Abend einfach.
Oder sie gehen hin und wollen die Bestätigung, dass es gut ist, dass sie keinen Hund haben.
Ja, das glaube ich nicht. Aber es kommen ja auch ganz viele, und das muss man auch mal sagen, es wirkt ja manchmal so, als hätten alle Probleme mit ihren Hunden. Das ist gar nicht der Fall. Also die meisten Menschen sind total glücklich mit ihrem Hund. Und die meisten Menschen machen es auch gut. Es ist gar nicht so, dass alle irgendwie völlig schrullig und schräg mit ihrem Hund sind. In den meisten Fällen läuft es total gut. Aber jeder hat so eine Baustelle, wo er sagt, ah, das hätte ich gerne anders. Und das ist ja auf alle Lebensbereiche zu übertragen. Weißt du, also du gehst total, machst deinen Beruf total gerne, aber sagst, boah, das wäre auch schön, wenn das mal nicht morgens um 6 anfangen würde. Also jeder hat ja in jedem Bereich etwas und das ist das, was ich da zum Thema mache.
Und so ein Hund ist ja auch nie austrainiert, oder? Genauso
Nein.
so wenig der Mensch
Nein.
dazu.
Erziehung geht ein Leben lang. Also das ist ja klar, weil das ist ganz spannend, was du fragst, weil man muss unterscheiden zwischen Dressur und Erziehung. Dressur ist, ich bringe einem Hund bei, beim Agility gut zu funktionieren. Der hüpft über die Hürden, der weiß dann schon, ach ja, eine Hürde, da laufe ich nicht unten durch, da springe ich oben drüber. Das ist Dressur. Aber zu Erziehung gehörte Beziehung. Und eine Beziehung hört nicht auf. Das heißt, dein Hund beobachtet dich 24 Stunden am Tag. Und da kannst du nicht sagen, ja, auf dem Hundeplatz bin ich konsequent, ansonsten mache ich alles anders. Dann funktioniert der Dressurakt in der Manege oder auf dem Hundeplatz, aber im Alltag funktioniert nichts. Und das habe ich ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, montags in der Hundeschule, der ist vorzeigemäßig, das läuft super, aber sobald ich im Wald bin, ist alles vorbei. Und da ist das Thema eben, was können wir an der Beziehung verändern?
Der will nur spielen, heißt dein Programm. Und das willst du auch spielen, nämlich einige Male in Österreich am 23.01.2024 in Villach. Und alle Österreich-Termine schreibe ich euch in die Shownotes und findet ihr auch auf Antenne.at. Wie würdest du dein Programm beschreiben? Was erwartet uns da?
Na, also über allem steht erstmal Spaß. Also das muss Spaß machen. Aber trotzdem ist es so, dass ich immer mit Wissen komme. Ich möchte, dass die Leute einmal sagen, ach, das ist es. Ich möchte, dass jeder da sitzt und ein Aha-Erlebnis hat. Und jeder von denen soll, egal auch an welcher Stelle, jeder gerne an einer anderen, sagen, ach krass, genau das ist es eigentlich. Und das ist immer der Anspruch. Und in den meisten Fällen funktioniert es auch.
Sehr cool. Wir freuen uns auf deinen Termin in Villach, vor allem am 23. Jänner. Und ich würde noch vorschlagen, ein kleines Spiel zum Schluss.
Gern.
Ich sag einen Beruf und du sagst, welche Hunderasse am besten dazu passen würde und warum.
Ach, das finde ich lustig. Sehr gut, ja.
Okay. Beruf Nummer 1, Beamter.
Der Mops. Weil der Mops, wenn wir das Klischee des Beamten haben, ne, ist ja so ein bisschen, jo, weiß ich nicht. Und der Mops ist ja so, ach, ich liege gerne auf der Couch rum und will mich eigentlich nicht bewegen und ich möchte aber auch nichts Neues. Also soll alles bleiben, wie es ist.
Zunge hängt raus.
Ja, genau.
Okay. Lehrer.
Da könnte man eigentlich einen Hütehund nehmen. Ich hätte fast Border Collie gesagt, stimmt aber nicht, weil der Border Collie ja wahnsinnig viel arbeitet. Der Australian Shepherd ist so ein, arbeitet ein bisschen weniger als der Border Collie, hat aber so ein bisschen was Klugscheißerhaftes. Mhm. So habe ich doch gesagt. So.
Aber so sind Dalmatiner auch, oder?
Ja, aber der Dalmatiner ist ja, der möchte ja gerne lange Strecken überbrücken. Ist ja ein sehr lauffreudiger Hund. Und der Australian Shepherd möchte auch laufen, aber der möchte auch gerne viele Wiederholungen haben. Mhm. Das ist, Der Dalmatiner will vorankommen.
Okay. Der nächste Beruf, Clown.
Clown? Mhm. Ah, das würde ich nicht an der Rasse festmachen, sondern an einem Typen. Es gibt Hunde, die so echte Clowns sind. Einen davon habe ich hier liegen. Also die ist wirklich lustig und die hat auch, und die merkt auch, wenn sie Leute zum Lachen bringt und wenn sie Leute fröhlich macht. Also Emma denkt sich immer wieder neuen Scheiß aus, aber ich glaube, das ist eher so ein Typenphänomen.
Ich habe dich gar nicht gefragt, wie viele Hunde hast du?
Ja, also einer, der hier wohnt, gehört mir. Das ist Emma, ist ein Australian Shepherd Terrier Mix. Ist mir zugelaufen, als sie ein Jahr alt war. Und der zweite, es gehört meiner Tochter, das ist ein Bichon Frisé, so ein kleiner weißer Hund, Luna. Mhm. Zwei extrem unterschiedliche Hunde.
Und die verstehen sich?
Ja, die verstehen sich. Ich würde es nicht als glühende Liebe bezeichnen.
Okay. Wir haben noch zwei Berufe. Radiomoderator.
Ach, da kann man schon, auf jeden Fall würde man ja eine kreative Rasse nehmen, die Bock hat, die eine gewisse Kompetenz hat. Also da würde ich schon so ein Hüte- und Mischling draus machen, so ein Border Collie-Mix, weil das, was die Radiomoderatoren ja alle können, die sind sehr schnell im Kopf. Das ist ganz spannend für mich. Ich treffe so viele Radiomoderatoren, wo ich sagen könnte, ey, bitte geh doch mal und moderiere mal eine TV-Sendung, weil der TV-Moderator, sehr häufig, nicht alle, aber die TV-Moderatoren sind sehr oft sehr langsam im Kopf. Mhm. Alles ist abgesprochen vorher, es gibt einen Teleprompter, es wird alles in Regeln gemacht. Und die Radiomoderatoren, das wissen ja vielleicht wenige Leute, müssen oft, sind ihre eigene Redaktion, müssen alles selber vorbereiten, müssen technisch alles selber lösen, die Knöpfe selber drücken, noch schneiden, müssen on point sein. In Deutschland sagt man bei den Radiomoderatoren, sei schön fleißig, mach's in 1:30. Mhm. Die müssen auf dem Punkt sein.
Auch in Österreich.
Also, ja, und deshalb, also das ist, also die Radiomoderatoren, die ich treffe, die sind alle schnell im Kopf. Also so Richtung Border Collie.
Okay, und letzter Beruf, weil du es vorher auch angesprochen hast. Ich glaube, du bist auf diese Berufsgruppe nicht so gut zu sprechen. Das wäre der Politiker.
Das ist, ja, sagen wir so, ich bewundere den Beruf und es ist gut, dass es die gibt. Ich könnte das nicht, weil es mir alles zu lahmarschig ist und alles dauert so lange und jeder denkt nur so an seins und bloß die nächste Periode überleben, bloß gucken, dass ich meine Schäfchen im Trocknen habe. Und ganz ehrlich, solche Hunde gibt es gar nicht.
Sehr schön. Sehr schöne Antwort.
Übrigens habe ich für eine Sekunde gedacht, es kommt noch Polizist. Denn wenn es einen Hund gibt, der Polizist ist, das ist der deutsche Schäferhund. Also mehr Kontrollwahn kann man nicht mehr haben.
Ja, typisch deutsch, oder?
Deutsch, absolut deutsch.
Alles klar. Und eine allerletzte Frage. Gibt es eine Hunderasse, der du persönlich jetzt gar nichts abgewinnen kannst?
Ja, ich habe, also absolut. Und das sind die ganzen kurznasigen Qualzuchten. Also Mops, französische Bulldog und so weiter. Vom Verhalten mag ich die total. Ich finde die echt nette Hunde. Aber ich merke immer, wie ich so leichten Puls kriege, weil ich nicht verstehen werde, dass wir Hunde züchten, die ein Leben lang Atemnot haben und jeden Tag Angst haben, sie könnten ersticken. Ich finde das wirklich schlimm und deshalb versuche ich da auch wirklich ein Bewusstsein bei den Leuten zu schaffen und sagen, hey, denk mal drüber nach, ob das Sinn macht.
Dann wünschen wir dir alles Gute dabei und hoffen, dass du unsere Sinne dahingehend schärfen kannst in nächster Zeit und danke für das Gespräch.
Ja, dann sehen wir uns Herrn Villach. Jetzt hast du ja gesagt, du freust dich, da musst du auch kommen.
Alles klar, ich bin dabei. Ja, und danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich freue mich über konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at und auch über positive Bewertungen auf eurer Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal, denn das wird sicher wieder
lustig.
Alex und die Kabarettstars.